Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 155. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts. Nach einer kleinen Pause mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit im verschneiten winterlichen Innsbruck.
Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über SMS aus Österreich, ein Chat-Protokoll-Roman. Und wir reden darüber, was eigentlich aus unseren Königshäusern bis heute wurde. Prinz Philipp ist gestorben. Wir schauen mal, was eigentlich aus den Habsburgern und den Hohenzollern so geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen auch etwas schreiben wollen, können Sie das wie immer tun an alpen@zeit.de.
Ja, ich muss nur was richtigstellen. Und an Widerruf bringen.
War dein Urlaub so schlimm, oder?
Na, die erste Sache ist, ich habe in der vergangenen Folge Lenz, der hat irgendwie danach gefragt, ob man am grünen Donnerstag bei uns nur grünes esse. Und ich habe das sehr lapidar irgendwie abgeschasselt. Und habe da offenbar einen blinden Fleck, weil viele Menschen, darunter offenbar auch viele Hörerinnen von uns, essen am grünen Donnerstag nur grün, mea maxima culpa.
Gut, also es kam ja eigentlich der Verdacht auf, du seist ein Spinatphobiker.
Was überhaupt nicht stimmt. Also Spinat war als Kind mein Lieblingsessen. Insofern ist mir das ziemlich peinlich, wirklich.
Ja, schon recht. Also was du als Kind gegessen hast, ist uns vielleicht nicht so wichtig. Aber du hast auch einen anderen Widerruf zu machen, ja?
Ja, einen richtigen Widerruf. Also ein maßgebliches Mitglied meiner Familie.
Also deine Mutter.
Ja, richtig. Sie war nicht wirklich glücklich darüber, fast ein bisschen entsetzt, dass ich von meiner erzkatholischen Kindheit gesprochen habe das letzte Mal. Sie meinte, das könnte.
Dass du etwas aus deiner Kindheit verraten hast oder dass du sie als katholisch genannt hast?
Naja, eben, sie meinte, dass man das so verstehen könnte, wie offenbar du, Lenz, dass es auf sie zurückfallen könne und so verstanden werden könne, dass ich wegen ihr so katholisch gewesen sei. Und sie könne sich ja nirgends mehr blicken lassen, wenn sich das rumspreche.
Moment. Also, sie, also deine Mutter, hat um Folgendes gebeten, ich zitiere jetzt. Kannst du, also du, Florian, vielleicht einmal erwähnen, dass du unbedingt Ministrant werden wolltest und ich das halt akzeptiert habe, Zitat Muttergasser Ende.
Ja, ich hab's. Hiermit wurde das getan und sie selbst, auch das ist wichtig, hat gegen den Katholizismus rebelliert, unter anderem damit, auch wieder Zitat, ich esse regelmäßig seit meiner Kindheit Fleisch am Karfreitag, um meiner Großmutter zu beweisen, dass ich deshalb nicht tot umfalle.
Nun, aber deine Urgroßmutter ist vermutlich in der Zwischenzeit schon tot umgefallen.
Die ist tot umgefallen mittlerweile, aber ich kannte sie noch. Und das war wirklich eine beeindruckende, aber für mich auch etwas furchteinflößende Frau. Und der Akt der Rebellion gegen sie erfordert Mut. Insofern großen Respekt dafür. Kurzum, ich stelle hiermit klar, ich widerrufe. Die erzkatholische Kindheit geht auf meine Kappe. Meine Mutter war daran in keinster Weise beteiligt und ist völlig unschuldig daran.
Halleluja.
Florian, nachdem Matthias nun gerade schon Nachrichten von deiner Mutter geleakt hat, kommen wir zu anderen Leaks aus den vergangenen Wochen. Du hast dir mal wieder eine gute Woche für deinen Urlaub ausgesucht.
Ich bin da, nichts passiert, super.
Nee, natürlich nicht. Ist eigentlich in Österreich passiert eigentlich nie irgendetwas, vor allem nichts, was uns hier in diesem lustigen Podcast interessiert. Matthias und ich haben uns die letzten Tage wochenlang quasi, du warst ja zwei Wochen weg, dubiose SMS und Chats aus deinem komischen Land vorgelesen und angeguckt. Da geht es um ein seltsames Verständnis von Frauenquoten, es geht um Abkürzungen, die keiner versteht, zumindest in Deutschland nicht, wie ÖBAG, heißt das, glaube ich, oder ein Unternehmen namens Schmidt AG, was irgendwie das Gleiche ist, aber irgendwie auch nicht. Und es geht natürlich um einen heiß geliebten Kanzler.
Und das Ganze wird garniert mit unglaublich vielen Emojis. Also alle Corona-geplagten Jugendlichen könnten diese Chats nicht schöner verziert haben. Das ist großartig.
Ja, okay. Also machen wir es doch so. Ihr erzählt mal, welche Nachrichten euch da besonders beeindruckt haben und ich kann das dann vielleicht ein bisschen einordnen. Okay?
Vielleicht müssen wir noch einmal ganz dazu sagen, also es geht um Chatprotokolle, Schriftverkehr zwischen verschiedenen Mitgliedern der, sagen wir mal, mächtigen Clique in Österreich. Und dass das eine Clique ist, ist ja schon Teil des Problems. Das wurde geleakt in den letzten Wochen und liegt nun in, auf wie viel Seiten, Florian? 150? 300?
320, sowas, 300. Ja, sagen wir.
320 Seiten, so also ungefähr jedem österreichischen Journalisten vor. Und wir machen hier daraus ein kleines Dramolett. wie es sich für Ereignisse in Österreich gehört. Ich werde in diesem Dramonet jeweils die Rolle von Thomas Schmid übernehmen, der heute Leiter dieser staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG ist, von der ich gerade schon sprach. Und Matthias spielt das andere bunte Personal mit wechselnden Rollen. Du kannst auch gerne versuchen, deine Stimme zu verstellen, Matthias.
Also, der bunte Matthias macht das bunte Personal. Gut, wir sind im Dezember 2018 in einer Chatgruppe, die nennt sich BMF. Also das, wir haben dann hin und her gedacht, ist das jetzt Best Male Friends, aber dann fällt noch ein F für Forever oder was auch immer, aber sehr wahrscheinlich heißt es Bundesministerium für Finanzen, egal. Geht um den Text für eine Ausschreibung. Da schreibt also ein Kabinettsmitarbeiter, international eher streichen. Dann eine Mitarbeiterin antwortet, international war die Empfehlung, es drinnen zu lassen.
Haben Sie das auch so länglich geschrieben, wie du es, aussprichst? Jedenfalls antwortet darauf Thomas Schmid. Ich bin aber nicht international erfahren. Ich habe immer in Österreich gearbeitet. Und dann in einer weiteren SMS. Ich würde einfach sagen, internationale Erfahrung erwünscht.
Dann wiederum schreibt die Mitarbeiterin, wir brauchen dann ein sehr gutes Motivationsschreiben von dir.
Man bitte hör auf damit.
Und Thomas Schmid, wer schreibt das?
Okay, also ihr steigt ja gleich sehr hoch ein, feines Gespür für die wirklich wichtigen Dinge. Es geht um die Ausschreibung des neuen ÖBAG-Chefpostens. Die ÖBAG ist die österreichische Beteiligungs AG, das ist die Gesellschaft, in der die Beteiligung der Republik verwaltet werden, also Casinos, Post, Telekom, OMV und so weiter. Und das sind Beteiligungen insgesamt so 27 Millionen Euro wert. Also ordentlicher Batzen. Die ÖBAG wurde damals neu geschaffen. Sie ging aus der ÖBIP hervor, die früher mal die ÖAG war.
Und die Judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa.
Nein, das waren einfach Nachfolgeinstitutionen. Ist ja wurscht. Und für diese AG hat man einen neuen Chef braucht. Thomas Schmid sollte das werden und wurde es auch. Thomas Schmid gehört zum innersten Zirkel von Sebastian Kurz, rund um so Leute wie Finanzminister Gernot Blümel und ist dort auch schon recht lange. Er hat verschiedene Funktionen inne gehabt, war zu dem Zeitpunkt Generalsekretär im Finanzministerium. Und eben, in dem Chatverlauf geht es jetzt darum, dass die Ausschreibung so formuliert wird, dass sie auf Thomas Schmid passt. Weil der wirklich nie im Ausland gearbeitet hat, muss eben das internationale Erfahren gestrichen werden.
Und dieses Motivationsschreiben, das er sich dann wünscht und das er offenbar nicht selber schreiben kann, wer hat ihm das da geschrieben?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ah, es gibt also Dinge, die noch nicht drinstehen im Chatverlauf. Das werden wir dann für weitere Skandale uns aufbewahren können, wunderbar.
Bitte, was wolltest du nur wissen?
Also es gibt da so eine Sache mit Kirchenvertretern, die habe ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, aber wir haben ja dich dabei.
Ja, okay, ich kann mir schon denken, worum es geht, da kommt ein gewisser Thomas Schipka vor, oder? Das ist der Generalsekretär der Bischofskonferenz.
Genau, Thomas Schipka. Also Thomas Schmid, der ja im Zentrum steht und den ich hier netterweise übernehmen darf, der schreibt an Sebastian Kurz, heute ist die Kirche und Schipka kommt um 16 Uhr. Wir werden ihn ordentlich Package.
It's new, what? It's the new style there in Vienna. In Vienna okay. They speak English, you know.
Wir werden ihnen ordentliches Package mitgeben. Im Rahmen eines Steuerprivilegienchecks aller Gruppen in der Republik wird für das BMF auch die Kirche massiv hinterfragt. Alle sind gleich. Dann gehen wir unsere Liste durch. Liebe Grüße, Thomas.
Er schreibt ja nicht liebe Grüße, er schreibt LG. Das ist so egal. Kurz schreibt uns zurück, bitte Vollgas geben.
Und Schmid, yeah, großgeschrieben in Kapitalien, das taugt mir voll. Und nach dem Treffen schreibt Schmid dann an Kurz, Schipka war fertig. Er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig. Er bot mir Schnaps an, den ich in der Fastenzeit ablehnte, weil Fastenzeit, waren aber freundlich und sachlich.
Und Kurz wiederum, super, danke vielmals, Ausrufezeichen, du Aufsichtsratssammler, Smile.
Und Schmid darauf, das ist dort mein Hauptberuf, bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate, das wäre ja wie ein Wiener Stadtrat ohne Portfolio.
Kurz, kriegst eh alles, was du willst, Bussi Bussi.
Schmid daraufhin, ich bin so glücklich und ein Smiley mit drei grinsenden Mündern. Ich liebe meinen Kanzler. Dann folgen zwei grinsende Smileys, zwei Daumen nach oben und noch zwei starke, offenbar Sebastian Kurz zugerechnete Oberarme.
Okay,
Wie zur Hölle willst du das noch erklären, Florian?
Ich muss nichts erklären, ich will nur einordnen. Also da kommen jetzt ein paar Sachen zusammen. Auf der einen Seite geht es um das Verhältnis zwischen...
Ja, allerdings.
Ja, ja. Auf der einen Seite geht es um das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und der damaligen türkisblauen, schwarzblauen Bundesregierung. Da ging es darum, dass im März 2019 Kardinal Christoph Schönborn recht massiv gegen die Pläne einer Präventivhaft für Asylwerber gewettert hat und vor diktatorischen Verhältnissen gewarnt hat. Der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, hat im Namen aller österreichischen Bischöfe nachgelegt und verwies recht wenig verblümt gar auf den Nationalsozialismus. Und das fanden halt Sebastian Kurz und die Seine nicht sehr cool. Und sie wollten der Kirche offenbar drohen. Passiert ist allerdings, muss man auch dazu sagen, nichts. Auch weil 2 Monate später kam Ibiza und die Regierung war eh vorbei. Und bei der Geschichte mit dem Vorstand und diesem Aufsichtsrat sammeln, da geht es darum, dass Schmidt in der ÖBAG schon was zu sagen haben wollte und wohl auch schon vorab bei der Suche nach den eigenen Aufsichtsräten beteiligt war.
Aufsichtsrat, das ist mein Stichwort.
Mir gehen die Weiber so am Nerv, scheiß Quote.
Also der Österreichisch ist so furchtbar, ich kann es dir gar nicht sagen.
Darf ich sagen, dass ich es von außen trotzdem noch als Österreichisch erkennen würde? Das ist doch immerhin was.
Das schreibt vor allem eine gewisse Gabriela Spiegelfeld. Wer ist das?
Eine PR-Beraterin, Unternehmerin, sehr umtriebige Netzwerkerin und sehr eng mit Sebastian Kurz und der türkisen ÖVP. Laut der Standard ist sie mit der ÖBAG im Geschäft nach wie vor und ist für die Vernetzung zwischen der Staatsholding und Industriellen zuständig oder sorgt dafür. Und sie war damals wohl bei der Suche nach Aufsichtsräten für die ÖBAG beteiligt. Und man hatte wohl auch etwas Probleme damit, die verpflichtende 30-prozentige Frauenquote zu erfüllen.
Ist diese Spiegelfeld nicht sogar auch Chefin von so einem Frauennetzwerk?
Ja, ja, genau.
Ja, ja, also zur Förderung von Frauen, die ihr so scheiß auf den Nerv gehen, um das mal zu wiederholen.
Scheißquote.
Jedenfalls sagt Thomas Schmidt daraufhin, antwortet darauf und schlägt eine gute vor, die, also als Kandidatin für das, was Frau Spiegelfeld sucht, die compliant sei, da haben wir wieder die Anglizismen, und ich zitiere, gut steuerbar.
Ja, das Wort steuerbar kommt übrigens in den Chats öfter vor. Es bezieht sich auch auf 2 verschiedene Frauen, es bezieht sich nie auf Männer, interessanterweise.
Aber sag mal, Florian, wir zitieren hier ja so munter wörtlich aus diesen Chats, aus diesen 300 noch was Seiten. Ist das eigentlich okay? Also haben wir jetzt mit Anwälten zu rechnen, die uns aufs Dach steigen? Weil auch nicht alles, was in diesen Chats drinsteht, ist ja wirklich von öffentlicher Relevanz, oder? Wie gehen die österreichischen Journalisten damit um, was da drinsteht?
Also es stimmt, es hat nicht alles, was da drinsteht, öffentliche Relevanz. Und ihr habt ja jetzt auch wirklich nur solche vorgetragen, die auf die eine oder andere Art wichtig sind. Also es geht darum, wie eine Klick an den Machthebeln dieser Republik sitzt und sich ausmacht, wer wo Einfluss hat und wo hingesetzt wird. Es zeigt aber auch, wie diese Leute über andere Menschen denken. Also man hat ja oft das Gefühl, wenn man es liest, die sehen halt Menschen als Werkzeuge für den eigenen Machterhalt. Es wirkt mitunter ein bisschen skrupellos. Man kann es niemandem verdenken, der sich da an die Machtspiele von House of Cards erinnert. Und Politico hat ja Sebastian Kurz de facto als Frank Underwood aufs Cover gehievt und schreibt über ihn From Political Wunderkind to Rogue Operator. Aber eben, also es gibt haufenweise Chatnachrichten, die keine Relevanz haben und die man nicht öffentlich machen soll und muss, wozu auch.
Das Bemerkenswerte ist ja auch, dass Kurz derjenige war, der damals, als er angetreten ist, einen neuen Stil versprochen hat und damit ja auch meinte, dass er eben nicht mehr das Postengeschacher der alten, entweder ÖVP oder SPÖ geführten Regierung fortsetzen wollte. Und nun macht er offenbar das Gleiche, aber irgendwie im noch kleineren Kreis, wenn ich es richtig verstehe. Woher kennt man denn die Chats überhaupt? Also wie sind diese 300 noch was Seiten an die Öffentlichkeit gelangt? Das scheint ja so ein Muster bei euch zu sein, dass sowas bekannt wird. Das gab es ja damals bei Strache und bei Ibiza auch schon mal, dass man dann plötzlich wusste, was der Kanzler und sein damaliger Vize sich so übers Handy geschickt haben. Warum wird sowas bei euch immer öffentlich und wie?
Am Ende wissen wir es alles wegen Ibiza, weil es seit damals verschiedene Ermittlungsverfahren gibt. Es geht um Postenschach, um Einflussnahmen und so weiter. Und Thomas Schmidt wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im sogenannten Casino-Komplex als Beschuldigter geführt. Deshalb wurde ihm sein Handy ausgewertet und diese Auswertung ist halt jetzt bei uns, bei Journalisten gelandet. Jetzt gilt für Thomas Schmidt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber diese Chats, und das ist jetzt ein Zitat von meinen Kollegen Christina Pausackl und Josef Fotzi von vergangener Woche, zeichnen ein verheerendes Bild der politischen Sitten im Land. Sie dokumentieren unter anderem, wie auf den höchsten Ebenen der Republik interveniert wurde und wie Jobs für Parteifreunde und Günstlinge im öffentlichen Sektor geschaffen wurden.
Und hat es das irgendwelche Konsequenzen? Was wird das diesem Thomas Schmid?
Also die Verteidigungslinie aller Beteiligten ist, dass es ein Chat unter Freunden sein. Das ist alles Chats unter Freunden sein. Finanzminister Blümel hat es mehrfach gesagt und da würde man halt auch eine saloppe Sprache pflegen. Und das stimmt auch. Also, und ich verstehe auch, dass unter Freunden berufliche und private Kommunikation verwischt. Das ist bei uns dreien ja oft nicht anders. Aber es geht ja auch nicht so sehr um die Sprache, die da drin gepflegt wird, sondern es geht um den Inhalt. Und die Konsequenzen nach wie vor nicht viele. Also Thomas Schmid ist nach wie vor Chef der ÖBAG und wird es auch bis nächstes Jahr bleiben. Dann läuft sein Vertrag aus und er hat jetzt vergangene Woche angekündigt, dass er ihn nicht verlängern wird. Das ist aber bislang die einzige Konsequenz.
Aber trotzdem, Flo, ich will jetzt noch was sagen. Dass du mir diese Chance gibst, mich zu beweisen, ist so grenzgenial. Habe Mörder Respekt davor und es wird echt cool. Danke für alles und es taugt mir so, in deinem Team sein zu dürfen. Bussi, Bussi, Love.
Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
Christine Schraner-Burgener war mal Schweizer Botschafterin in Berlin bis im Frühling 2018. Sie begleitete damals den deutschen Bundespräsidenten Steinmeier auf seinem Staatsbesuch in der Schweiz. Da klingelte morgens um 3 ihr Handy. Sie hatte das angelassen. Am anderen Ende war die UN in New York. Die entschuldigten sich, haben irgendwie die Zeitverschiebung vergessen. Aber jetzt, wo sie schon mal wach sei, ob sie eigentlich immer noch Interesse habe an diesem Job, für den sie sich da beworben habe. UN-Sonderbeauftragte für Myanmar. Schraner-Burgener sagte zu, auch weil sie vor ihrem Job in Berlin mehrere Jahre in Bangkok Botschafterin war, im Jobsharing mit ihrem Mann und dort zwischen den Roten und Gelben, also den Oppositionellen und den Königstreuen, verhandelte, als es in Thailand zünftig krachte. Seither, also so die letzten knapp 3 Jahre, pendelte Schraner-Burgener dann zwischen der Schweiz, Myanmar, New York, Bangkok, Peking, Dhaka, Delhi, wer auch immer in diesen Konflikt in Myanmar involviert ist, hin und her und versuchte zu vermitteln. Ihr Auftrag damals war, in diesem damals hochgekochten innermyanmarischen Konflikt zwischen den Rohingyas, also dieser muslimischen Minderheit, die staatlich verfolgt wird und von denen 700.000 Menschen 2017 nach Bangladesch vertrieben wurden, zwischen dieser muslimischen Minderheit also und der buddhistischen Regierung und dem Militär zu vermitteln. In den knapp 3 Jahren konnte Schraner-Burgener doch das eine oder andere erreichen. Sie führte Myanmar etwas näher an die UN, auf die wirtschaftliche Öffnung des Landes, das ja über 50 Jahre eine Militärdiktatur war, folgte dann auch eine sachte politische. Es gelang ihr sogar, auch Leute wie die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi dazu zu bringen, ihre Haltung gegenüber diesen Rohingyas etwas zu überdenken. So. Und eigentlich, so im letzten Herbst vor den Wahlen in Myanmar, dachte sich Schraner-Burgener, jetzt sei eigentlich die Zeit für etwas Neues. Und wieder bewarb sie sich auf einen Job, nämlich als Staatssekretärin für Migration in der Schweiz. In Myanmar hatte sie so das Gefühl, sei jetzt 2021 käme der nächste Schritt. Und nach den Wahlen, die die Partei von Aung San Suu Kyi klar gewann mit über 80%, sah es auch so danach aus, als könnte man die einen oder anderen Reformen wirklich durchbringen. Nun, es kam ganz anders. Am 1. Februar, wie wir alle wissen, putschte das Militär in Myanmar und seither sitzt Christine Schraner-Burgener in Bern in ihrem Homeoffice, arbeitet 19 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und kommt vielleicht mal an einem Ostersonntag eine Stunde raus, um sich aufs Velo zu setzen und versucht irgendwie in diese völlig eskalierte Situation einzugreifen. Ich habe für die aktuelle Ausgabe des Alpenporträts, das in der Schweiz und Österreich erscheint, mit Schraner-Burgener zweimal länger gesprochen, habe sie porträtiert. Momentan sitzt sie in Bangkok in einem Hotel in Covid-Quarantäne und versucht, wenn sie am Freitag dann dort rauskommt, ihrer Arbeit nachzugehen und möglichst viel zu erreichen. So oder so, Christine Schraner-Burgener, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
Werbung.
Diese Woche in der Zeit. Was wir verdienen. Leistet eine Lehrerin weniger als ein Unternehmensberater? Und warum bekommt eine Pflegekraft weniger Lohn als ein Ingenieur? über die Unterschiede beim Einkommen der Deutschen und wie sie sich erklären lassen. Außerdem lösen Sie unser Quiz und gewinnen Sie eine Städtereise für zwei Personen. Alle Teilnahmeinfos finden Sie in der Zeit. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt im Handel oder direkt bestellen unter zeit.de/bestellen.
Unser zweites Thema. Der Adel. In England traut das ganze Land oder zumindest diejenigen, die da auf die Monarchie noch was geben, was ja relativ viele sind, um den Tod von Prinz Philipp, des Mannes der ja dort regierenden Königin Elisabeth. Damit können wir mit der Bedeutung unserer Königshäuser nicht so ganz mithalten. Hey. Aber wir haben ja immerhin ehemalige Monarchenfamilien. Die Unterscheidung muss sein, lieber Florian.
Naja, ich wurde ja zur Trauer gezwungen.
Von deiner Mutter?
Na, ich höre in der Küche nämlich...
Erzmonarchistisch statt erzkatholisch, ja, das ist auch eine besondere Form der Rebellion.
Nein, also ich höre ja in der Küche BBC 6, das ist so im weitesten Sinn Art FM4 der BBC. Und da,
ich höre
ja, weil da 90er Indie-Rock gespielt wird, alter Mann und so. Und da kam zu Mittag die Eilmeldung, dass der eben gestorben ist. Und von einem Moment auf den anderen wurde auf diesem Altherrensender nur noch Weltuntergangsmusik gespielt, den ganzen Nachmittag lang. Aber wie gesagt, ich habe mich mittlerweile wieder gefangen.
Florian, dir geht's wieder gut. Den Schweizer hingegen hat das ja gar nicht so berührt. Ihr habt ja auch gar nicht so Erfahrung mit Monarchien, kann man ja auch verstehen.
Sorry, was ist das für eine Unterstellung? Also Prinz Philipp, the Duke of Political Incorrect, fand ich super. Also ich meine,
wieso überrascht mich das jetzt?
Nein, also dieses wirklich ganz große, gedrehte aristokratische Schnöseligkeit, wunderbar aus der Zeit gefallen und völlig daneben und irgendwie doch, zumindest aufs Alter hin, irgendwie sympathisch. Ich fand den ganz cool. Und vor allem, also Alice von Battenberg, die Mutter von Philipp, die wurde mehrere Jahre in einer Thurgauer Nobelklinik festgehalten, weil man sie entweder ihr eine Schizophrenie andichtete oder sie tatsächlich unter Schizophrenie litt. Von dort schrieb sie dann auch anscheinend recht wirre Traktate, mehrere Zeitungen, hielt sich mal für die Braut Christi, mal für das Weib Buddhas. Und daran hat übrigens also an diesem... fürsorgerischen Freiheitsentzug, würde man das heute nennen, daran hat übrigens auch ein Österreicher seine Mitschuld.
Das überrascht mich jetzt auch nicht.
Sigi Freud himself und Ernst Simmel diagnostiziert nebenbei Philipps Mutter eine, Zitat, paranoide Schizophrenie, mitverursacht durch sexuelle Frustration aufgrund einer nicht ausgelebten Leidenschaft. Das war so um 1930. Und Freud hat dann anscheinend auch zu einer Behandlung geraten, die man heute nur noch als skandalös bezeichnen kann. Starke Röntgenbestrahlung der Eierstöcke zwecks Beschleunigung der Menopause und des Eintritts der Wechseljahre. Also überhaupt nicht lustig. Und sie wurde dann auch, also Alice wurde 1930 von einer Familienfeier in Darmstadt regelrecht entführt, sediert und eben nach Kreuzlingen in dieses Sanatorium Bellevue gebracht. Und das Ganze eingefädelt oder arrangiert hatten ihre Mutter Victoria und geduldet hat es ihr Mann Andreas.
Wahnsinn.
Irre Geschichte, ja. Aber das deutet ja auf etwas hin, was die Schweiz dann immerhin doch noch mit Monarchien verbindet. Ihr hattet zwar selber keine Adeligen, aber immerhin waren diese Monarchen aus den anderen Ländern dann doch ständig bei euch freiwillig oder nicht ganz so freiwillig zu Gast offenbar.
Kaiser Karl zum Beispiel, unser letzter Monarch, der ist in die Schweiz abgehauen.
Mal was abgehauen, ihr habt den rausgeschmissen und wir haben ihn großzügigerweise aufgenommen nach langen Verhandlungen. Wobei, also das stimmt ja so nicht ganz, Lenz. Also das ist ja das Eigenbild der Schweizer. Wir hatten nie eine Aristokratie, wir waren ja immer ein einig Volk von Brüdern. Aber so ist es halt nicht, also auch wenn wir das selber jetzt nicht gern hören. Aber auch in der alten Eidgenossenschaft, also so vom 13., 14. bis ans Ende des 18. Jahrhunderts, eben da waren die einen more equal als die anderen. Also zum Beispiel herrschten Berner Aristokraten über Wattländer Untertanengebiete.
Aber das waren wirklich Aristokraten, also reden wir jetzt von Fürsten, von Grafen, von Herzögen, von Fons und Zus.
Nein, das war so eine städtische Elite. Die sich, also so eine Patrizierelite, die sich dann selber begann, Adelstitel zu verleihen.
Okay.
Und die Stadtzürcherherren, die herrschen über die Zürcher Landschaft, die Urner über die Leventiner, das ist der nördliche Teil des heutigen Tessins. Und einige Gebiete, das waren dann sogenannte gemeine Herrschaften, also das ist eigentlich so eine Art von, ich weiß nicht, da kommt mir jetzt nur ein völlig deplatzierter Vergleich in den Sinn, den ich jetzt lasse.
Dann lass mich dir stattdessen eine Frage stellen, Matthias. Verstehe ich das richtig? In der Schweiz war sozusagen erst das Geld da und der Besitz und dann kam sozusagen der Adelstitel, den hat man halt, die haben halt dann diejenigen gekommen, die eh schon die Dinge besessen haben, ja?
Ja, also plus, minus. Es gab dann schon noch so andere Adelsdinge, aber das war eigentlich so die richtig Herrschaften, die, da ging es schon über Besitz und Geld. Und vor allem, das ist aber auch wichtig, dass die Städte halt sehr dominant waren. Und es und der halt nicht so ein einzelnes Patriziergeschlecht jetzt das Land dominiert. Das war zum Beispiel auch anders als sich als in Österreich. Also eben, wir hatten zwar die Habsburger, deren Stammsitz liegt ja auch hier in der Schweiz im Aargau, aber dominant waren dann eben so städtische, lokale, regionale Clanbosse und die sich dann in diesem lockeren Staatenbund zusammenschlossen, der dann eben diese alte Eidgenossenschaft war. So.
Jetzt hast du die Habsburger schon angesprochen, Matthias. Die sind ja nun eher bei euch erfolgreich geworden. Nicht nur bei euch, aber auch bei euch. Florian, was treiben die denn heute so?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also es gibt natürlich sehr viele Habsburger aus den verschiedensten Linien, also Nachfahren vom letzten Kaiser, toskanische Linie und so weiter. Sie haben auch ein paar Besitztümer und sind natürlich...
Es gibt so viele, weil die so viel schnackseln. Ah nein, das war eine andere deutsche Adlige, die mit dem Schnackseln, oder?
Magst du es nicht?
Ja, mach doch mal weiter, Florian. Okay.
Sie haben auch ein paar Besitztümer und sie sind natürlich eben als historische Familie super präsent. Aber so richtig monarchisch wirkten sie zumindest auf mich schon lange nicht mehr. Und das letzte Mal war es 1989. Da starb Zita, die letzte Kaiserin, die im Exil lebte. Und wo hat sie natürlich gelebt?
In der Schweiz, in Zizas.
Ja, genau.
Wobei sie zwischendurch ja, glaube ich, wieder, also die war ja nicht dann die ganze Zeit hier.
Nein, in München, glaube ich, hat sie zwischendurch gelebt, oder?
In den 60er.
Sie durfte schon mal raus, ja. anders als.
Ja, genau, der Punkt ist, lebend durfte sie nicht nach Österreich. Als sie dann tot war, bekam sie aber ein Begräbnis wie nicht niemand anderer. Man kann sich da Videos auf YouTube anschauen, wie das halbe Land durch die Wiener Innenstadt marschiert ist. Ich kenne zum Beispiel unzählige Tiroler Schützen, die damals dabei waren und das halt nur stolz erzählen. Ich war bei der Beerdigung der Kaiserin. Und am Ende kam halt ihr Sarg.
Aber auch total spannend, ne? Dass er irgendwie lebend klar. Wollte sie nicht haben, eure Herrscher, aber tot wollte sie dann doch feiern.
Genau, und zwar wie? Und am Ende kam ihr Sarg nach dem Ritual des Anklopfens in die Kapuzinergruft in der Wiener Innenstadt. Und eben, so ein ganz klein bisschen hat mich der Tod von Prinz Philipp auch an dieses Schauspiel erinnert, von damals.
Ein wichtiges Detail hast du jetzt vergessen. Ihr habt nicht die ganze Zita erhalten.
Du meinst, die Österreicher haben ein wichtiges Detail von Zita vergessen?
Die Herzen von Zita und Karl, die blieben in der Schweiz. Und zwar in der Familiengruft innerhalb des Klosters Muri.
Okay, also dass ihr Geld hortet, das war mir ja bekannt, lieber Matthias. Aber warum hortet ihr jetzt auch noch Organe?
Wir haben übrigens den beiden auch Klunker abgeknüpft. Und zwar schon vor 1918, damals wurden die österreichische Kaiserinnenkrone und irgendwie noch 8 Ketten des Ordens vom Goldenen Vlies sowie Juwelen bei der Schweizerischen Nationalbank deponiert, als Kreditsicherung.
Ja. Und aufgenommen habt ihr das Ehepaar wirklich nur aus gutem Willen und so. Aber okay, zu den Habsburgern heute, also sie spielen keine wirkliche Rolle mehr. Also der letzte Habsburger, der eine wichtige Figur war Otto Habsburg-Lothringen. Der saß übrigens 20 Jahre lang für die CSU im EU-Parlament. Und er war der älteste Sohn von Kaiser Karl und eben der Zitter, dem letzten Monarchen. Und an Otto Habsburg, das finde ich das Spannende, eine Figur, konnte man die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts erzählen. Also vom Ersten Weltkrieg, während er geboren wurde, den Untergang der Monarchie, das Exil, in das er nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland ging, die Bemühungen um die europäische Integration, wobei die bei ihm halt immer so ein bisschen wie Restauration des Reichs gewirkt haben. Übrigens, Fun Fact, ratet mal, wer beim Einzug von Otto Habsburg ins EU-Parlament gesagt hat, das sei nun eine Wiedergeburt des Heiligen Römischen Reichs.
Thomas Bernhard.
Na, ich würde sagen Jörg Haider.
Franz Josef Strauß. Wer
sonst? Ja, irgendwas dazwischen, oder?
Okay, also Otto Habsburg war irgendwie der Letzte halt, der so was Monarchisches irgendwie an sich hatte, bei dem er sich an Franz Josef erinnert hat und an Karl und so weiter. Und der ist 2011 gestorben und da war es dann irgendwie vorbei. Also sein Sohn Karl war auch EU-Abgeordneter, aber bei dem hat man, oder zumindest ich nie das Gefühl, dass man ihn sicher vom Thron vorstellen könnte.
Wobei, so richtig gemocht habt ihr die Habsburger dann ja eigentlich schon nach Ende des Zweiten Weltkrieges, des Ersten Weltkrieges nicht mehr, oder?
Nee, aber sie haben sie ja uns angehängt. Rausgeworfen haben sie.
Nein, wir haben sie nicht euch gehängt, wir haben sie aus dem Land geworfen.
Also gehängt habt ihr sie.
Und zwar, gehängt haben wir sie nie, wir haben sie aus dem Land geworfen. Und zwar mit dem Gesetz vom 3. April 1919 betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen. Und wer nicht auf die Herrschaft verzichtet hat, der durfte nicht einreißen. Otto Habsburg hat übrigens erst 1961 dann eine Verzichtserklärung unterschrieben, damit er ins Land darf, aber er wurde dann trotzdem nicht gleich reingelassen, weil gewisse Vermögensfragen ungeklärt waren und vor allem auch, weil die Sozialdemokraten ihm nicht über den Weg getraut haben. Das hat 5 Jahre später, war er dann 66, war er dann mal für einen Tag irgendwo in Tirol, ich glaube in Innsbruck. Das hat zu riesigen Protesten geführt. Also das nennt man auch die Habsburg-Krise, diese Zeit. Und erst Bruno Kreisky hat sich dann mit Otto Habsburg ausgesöhnt. Die haben sich 1972 die Hand gegeben und dann war es auch gut.
Und wollte der dann irgendwie Bundespräsident werden oder so?
Das hätte er schon wollen können, gedurft hätte er nicht. Weil Mitglieder regierender Häuser oder solcher Familien, die ehemals regiert haben, steht so im Habsburger Gesetz, sind vom passiven Wahlrecht zum Bundespräsidenten ausgeschlossen. 2011 wurde das übrigens geändert und seitdem dürfen Habsburg-Lothringer Bundespräsidenten werden, wenn sie wollen.
Und hat sich mal jemand beworben? Also wollte mal jemand?
Ja, Ulrich Habsburg-Lothringen wollte es. Ein Gutsbesitzer, Forstwirt und ehemaliger Politiker der Grünen. Der saß für die Partei im Gemeinderat und wollte zu den Präsidentenwahlen 2010 antreten. Er ist dann gegen das Habsburger Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof gezogen. Das hat am Ende dann auch da zu einer Debatte geführt und am Ende dazu, dass den Habsburgern das passive Wahlrecht zum Bundespräsidenten wieder zugestanden wurde. Er selber, also Ulrich Habsburg-Lothringen, ist dann übrigens im Streit bei den Grünen ausgestiegen. Ich habe nun immer nicht genau verstanden, warum. Das war nämlich irgendwie bizarr. Er hat sich beschimpft gefühlt. Die Grünen haben gesagt, sie waren das gar nicht. Und dann hat er sich nur beschwert, dass er von einer grünen Politikerin, nämlich von Sigi Maurer, die ist heute Clubobfrau, nicht mit dem akademischen Titel angesprochen worden sei. Also ganz ehrlich, es war...
Florian, versuch doch mal den Chatverlauf dazu rauszubekommen.
Aber ich habe noch eine Frage.
Es war alles ein bisschen unwürdig. Aber
eure jetziger Bundespräsident, der hatte auch ein Fun, also ein Von im Namen. Das war dann kein Problem bei Van der Bellen.
Nein, es ist, also abgesehen von allem anderen, dass es mit dem Van der bei unserem Bundespräsidenten keine so einfache Geschichte ist, wurde der erst 2016 gewählt und da war dieser Passus auch gar nicht mehr in Kraft. Aber jetzt habe ich so viel über die Habsburger geredet. Was ist eigentlich mit den Hohenzollern?
Ja, vor denen haben wir zumindest offenbar weniger Angst als die österreichische Politik vor den Habsburgern. Also ich fand es schon beeindruckend, dass ihr offenbar in den 60er bis in die 70er Jahre die Sozialdemokraten bei euch noch Schiss davor hatten, dass wenn ein Habsburger österreichischen Boden betritt, sofort die Österreicher wieder königstreu werden. Das war bei uns anders. Bei uns hat man von den Hohenzollern jahrzehntelang nichts gehört. Kann man, glaube ich, so aus, sagen wir mal, aus populärer Sicht sagen, in Deutschland zumindest, bis sie dann vor einiger Zeit, also so vor 2-3 Jahren, wieder auch auftauchten, weil sie etwas zurückhaben wollten.
Also ganz Preußen, oder?
Alles.
Alles. Nee. Also es ging schon lange dann nicht mehr um Herrschaft und um Macht. Also auch die Hohenzollern, also die herrschenden Könige damals, wurden ja auch aus Deutschland verbannt, beziehungsweise sind ins Exil nach in die Niederlande gegangen und haben dadurch auch damals einen Großteil ihrer Besitze verloren. Es gab dann ein Gesetz später, bei dem sich die Hohenzollern mit dem deutschen Staat, der ja dann schon lange keine Monarchie mehr war, darauf geeinigt haben, dass sie einen Teil ihrer Schlösser behalten dürften. Also ich glaube, es sind um 20, 30 Stück. Aber dafür haben sich ja natürlich die Sowjets, die dann ja gerade da, wo die Hohenzollern die meisten ihrer Schlösser hatten, nämlich eher im Osten des heutigen Deutschlands, also Brandenburg, es geht ja um die Brandenburger Linie der Hohenzollern vor allem, daran haben sich die Sowjets natürlich nicht gehalten und erstmal alle ordentlich enteignet. Und zudem haben die Hohenzollern auch noch ihre Kunstschätze verloren, die sie in diesen Schlössern gehortet hatten.
Gut, aber das ist ja eigentlich normal, wenn eine Monarchie endet, oder?
Ja, absolut. Wobei es seit 1994, also als die Sowjets dann tatsächlich mal weg waren und Deutschland wieder vereinigt war, auch ein Gesetz gibt, das Restitution durchaus erlaubt. Das heißt, Leute, die enteignet wurden durch die Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg, die können durchaus ihre Dinge zurückbekommen, wenn sie den Nazis nicht geholfen haben.
Und haben denn die Hohenzollern den Nazis geholfen oder nicht?
Ja, genau das ist jetzt der strittige Punkt. Es gibt eine juristische Auseinandersetzung darum seit vielen, vielen Jahren mittlerweile zwischen dem deutschen Staat und den Hohenzollern, weil die Hohenzollern halt ihre Kunstschätze zum Teil zurückhaben wollen und ihre Schlösser. Und darüber streitet man mit der deutschen Bundesregierung, mit dem deutschen Staat. Und 2019 wurde das dann auch öffentlich. Und das wurde auch öffentlich damals, dass die Hohenzollern gegen Wissenschaftler, die sagen, dass ihre Vorfahren, also die Hohenzollern, die damaligen, den Nazis geholfen hätten, juristisch relativ rabiat vorgehen, sie versuchen zum Schweigen zu bringen.
Warum?
Naja, also dir mag das vielleicht fremd sein, aber es gibt in Deutschland schon großen Streit darum, wie einzelne Leute sich in der Nazizeit verhalten haben, insbesondere ehemalige Monarchen. Und die Deutschen haben, sagen wir mal, kein besonders inniges Verhältnis zu den Hohenzollern gehabt. Die spielen auch ehrlich gesagt hier in der Öffentlichkeit und auch in der, sagen wir mal, in der Mythenbildung, in der Kollektiven keine besonders große Rolle, meinem Eindruck nach zumindest. Und ist dann hier schon relativ übel aufgestoßen, großen Teilen der Öffentlichkeit, als dann 2019 bekannt wurde, dass die da quasi ein Jahrhundert nach ihrer Abdankung herkommen und Dinge wiederhaben wollen würden, die sie ja nicht bekommen haben, weil sie dafür toll gearbeitet haben oder die Dinge selbst gebaut haben, sondern die sie ja bekommen haben, weil sie Herrscher waren. Ja, also die haben heute, man würde man sagen, wahrscheinlich durch die Leistung anderer, also durch die Ausbeutung ihrer Untergebenen, sich diese Schlösser leisten können und diese Kunstschätze leisten können. Und dann ist natürlich schon eine berechtigte Frage, welchen Anspruch sie eigentlich darauf haben, dass heute nach auch in Deutschland dann immerhin mit Unterbrechung knapp 100 Jahren Demokratie das noch wiederzubekommen. Das finden viele ziemlich absurd.
Und waren sie jetzt Nazihelfer oder nicht?
Es geht da verschiedene Gutachten. Es geht vor allen Dingen um die Rolle des Kronprinzen Wilhelm von Preußen in dieser Zeit. Dazu gibt es mittlerweile 4 Gutachten, glaube ich. Manche sagen ja, andere sagen ja, aber nicht so ganz offensichtlich. Wiederum andere sagen nein. Und diejenigen, die ja sagen, die werden von den Hohenzollern systematisch verklagt. Also da gibt es mittlerweile auch einen, sagen wir mal, einen öffentlichen Kampf darum, was man über diesen Wilhelm von Preußen sagen darf. Auch deshalb möchte ich mich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht auf ein Urteil einlassen, um nicht die Anwälte unserer ehemaligen Könige an der Backe zu haben.
Die spinnen, die Schweizer.
Die Universität Zürich und die Forschungsanstalt Agroscope haben haben ein ganz besonderes Bürgerbeteiligungsprojekt gestartet. Es nennt sich Beweisstück Unterhose. Darauf gestoßen bin ich, weil plötzlich Schlagzeilen bei mir landeten, in denen stand: 1000 Hobbyforscher vergraben Unterhosen im Garten. Hat mich natürlich brennend interessiert, dem bin ich nachgegangen. Worum geht's? 1000 Freiwillige in der Schweiz, in der ganzen Schweiz, von Genf bis ins Engadin, bekamen 2 Paar standardisierte weiße Unterhosen aus Biobaumwolle zugeschickt. Ende April sollen sie diese hinter ihrem Haus, auf einer Wiese, in Feldern, in Beeten, wo auch immer, vergraben. Und eine Unterhose soll dann nach einem, die zweite nach 2 Monaten wieder ausgebuddelt werden. Beide verrotteten Kleidungsstücke sollen dann fotografiert und digital ausgewertet werden. Man will den Grad der Zersetzung erfassen, weil je zerfressener, desto aktiver die Bodenlebewesen. Gleichzeitig werden übrigens auch noch 6 Teebeutel der Marke Lipton vergraben, eine Standardmethode in der Bodenforschung, wie der Kenner weiß, weil mit dem sogenannten Teabag-Index, also der Abbaurate von Teekräutern, wird das Bodenleben gemessen. Man hat also 2 Beweisstücke dann, um die Bodengesundheit in der Schweiz zu bestimmen. Worum es bei dem Projekt dann überhaupt geht, ist, man will einerseits das Bewusstsein für die Bedeutung des Bodens schärfen und andererseits Daten über die Bodenqualität der Schweiz sammeln. Ein Ziel sei übrigens auch, das Experiment auf ganz Europa auszudehnen. Liebe Freundinnen und Freunde in der Schweiz, ihr spinnt's überhaupt nicht. Das ist ganz großartig. Ich verbuttle für euch gerne jegliche Unterhosen, wo auch immer ihr wollt, einfach melden.
Wir wären einfach froh, wenn du eine noch behalten würdest.
Man kriegt sie ja zugeschickt. Die würden ja gestellt, diese Unterhosen. Ja, ja.
Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz und Zeit Österreich. Was steht drin?
Bei uns, also bei beiden, steht eben das vorhin schon erwähnte Porträt von Christine Schrauner-Burgner drin. Und bei uns auf den Schweiz-Seiten befasst sich unser Autor Sebastian Seele mit einer Fashion-Jugendbewegung, die sich maßvoll nennt und die sofortige Abschaffung der Corona-Maßnahmen fordert und irgendwie an die Identitären erinnert.
Ich war vielleicht etwas abwesend jetzt in diesem Podcast. Das hat damit zu tun, dass während wir hier so nett geplaudert haben, der Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen Rücktritt verkündet hat. Ich habe da nebenbei immer ein bisschen mitgelesen.
Also am Dienstagmorgen.
Am Dienstagmorgen, genau. Wir werden dazu was im Blatt machen. Und dann gibt es noch ein Interview mit Ulrich Seidel, dem Dokumentarfilmemacher, anlässlich der Diskussion um den Film Love Boat und was ist erlaubt in Dokumentarfilmen und was nicht.
Und wenn Sie all das lesen wollen, tun Sie das gedruckt oder digital. Digital und gedruckt können Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich auch abonnieren unter zeit.de/alpenabo. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.